Ich möchte auch alle ganz herzlich willkommen heißen heute Abend. Alle Glaubensgeschwister, alle Gäste und alle Freunde. Und weil das für mich einfach einfacher ist, dass ich Sie mit Du anrede, dann nehmen Sie mir bitte nicht übel, dass ich einfach Du sage. Ja, ist das okay? Danke. Ich habe eine spannende Zugfahrt heute hinter mir. Ich habe eine spannende Woche hinter mir. Und ich habe ein spannendes Jahr hinter mir. Und ich möchte euch gerne so ein bisschen eure Aufmerksamkeit dafür wecken, in was für einer unglaublich spannenden Zeit wir leben. Die Zugfahrt war deshalb spannend, weil mir heute gegenüber einige Stunden ein älteres Ehepaar saß, die irgendwie mit mir ins Gespräch kommen wollten, obwohl ich eigentlich meine Ruhe haben wollte. Aber das ist ihnen dann gelungen. Und am Ende stellte sich heraus, dass es zwei aktive SPD-Parteimitglieder waren, um die 70, beide Soziologen und extrem antichristlich eingestellt. Und dann haben wir uns einfach mal unterhalten über das, was wir machen eigentlich und was wir denken und was wir tun. Und dann habe ich gemerkt, wie weit wir auseinander sind. Sie haben mich gefragt, ob ich verheiratet bin, da habe ich Ihnen erzählt, von meiner Familie, von meinen Kindern. Und dann sagte plötzlich die Frau, die war so um die 72, jetzt erzählen Sie mir nur noch, dass Sie einer von diesen Befürwortern sind, die Ihrer Frau verbietet, berufstätig zu sein. Na, ich sage, überhaupt nicht. Oh, da bin ich ja froh. Ich sage, meine Frau arbeitet von früh bis spät. Ich habe meiner Frau noch nie verboten, berufstätig zu sein. Aber Sie werden sich es wundern, meine Frau hat wirklich von unserer Eheschließung an bis jetzt sehr viel Zeit ihrer Familie gewidmet und im Moment ist sie eine Managerin und kümmert sich um ein Freizeitgelände. Und dann setzte bei der Frau wirklich fast die Schnappatmung ein und sie sagte, das ist ja unmöglich. Und das hat mich dann wieder gefreut. Und da hatten wir einen sehr angeregten Austausch. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, das, was ich glaube und worüber ich heute Abend predige, das ist nicht irgendwas, wo man sich in die Ecke stellt und sagt, naja, der Klaus, der geht auf die 60 zu, der ist so ein bisschen senil, der ist auch ein bisschen verrückt und der ist einfach aus einer anderen Welt. Nein, das bin ich nicht. Und ich möchte euch auch sagen, dass für mich der christliche Glaube nicht etwas ist, was ich irgendwo in einem Gebetskämmerlein lebe oder wo ich so meine religiöse Liebhaberei habe oder wo ich so eine spirituelle Neigung habe. Überhaupt nicht. Für mich muss der christliche Glaube sich bewahrheiten im ganz normalen Leben. Es muss funktionieren, was ich lehre. Auch hier vom, wie nennt man das Ding? Pult, genau. Also es gibt keinen Unterschied zwischen meinem Glauben und meinem Leben, sondern das, was ich glaube, muss in meinem Leben funktionieren. Und das habe ich der Frau gesagt, diesen Anspruch habe ich. Ich sage, Sie sind Soziologe. Sie zerstören im Moment die Ehe, Sie zerstören die Familie und Sie zerstören seit Mittwoch die Geschlechter. Das ist Ihre Botschaft an das deutsche Volk. Wissen Sie, was das kostet? Sehr viel Geld. Kaputte Beziehungen. Mein Sohn war der Einzige, der in seiner Klasse mit Vater und Mutter zusammengelebt hat. Ich sage, ist das das, was Sie wollen? Ihr Parteikollege Volker Beck möchte gerne die Lufthoheit über den Kinderbetten haben. Das kenne ich noch von früher. Ich bin in der DDR groß geworden. Da wollte der Staat auch gerne die Hoheit über den Kinderbetten. Er wollte gern, dass ich meine Kinder mit einem Jahr in die Kinderkrippe bringe, damit er meinen Kindern sagen kann, was sie glauben sollen. Und heute, es ist genau dasselbe. Das ist jetzt nun mal mein Einstieg für euch, damit ihr mich versteht. Wenn ich die Bibel lese, lese ich sie so mit einer gewissen Spannung. Ich möchte gerne wissen, was Gott mir sagt und wo er sagt, Klaus, sei vorsichtig, da machst du einen Fehler. Und ich meine, obwohl ich an Gott glaube, bin ich natürlich nicht davon gefeit, Fehler zu machen, auch in meinem Denken. Und dann habe ich vor einem Jahr den Propheten Obadja gelesen. Und das war einfach für mich so spannend. Ich weiß nicht, wie oft ihr den schon studiert habt. Wir wollen mal einen Vers lesen aus diesem Propheten. Der ist vor Jona, ist nur ein Kapitel lang. Einer der kleinen Propheten, so nennt man die, die waren jetzt nicht unter 1,60, sondern die sind einfach nur kurz. Und als ich diesen Propheten gelesen habe, komme ich an das Ende von Vers 7. Und da steht, es ist kein Verstand in ihm. Und da bin ich hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt. Ihr lest die Bibel und ihr lest einen Vers und ihr bleibt irgendwie hängen. Ja, das lese ich jetzt nicht weiter. Ist ja komisch. Es ist kein Verstand in ihm. Das ist eine Klatsche. Das ist eine Klatsche von Gott. Er redet über einen Menschen. Da kannst du mal oben nachschauen, wer das ist. Edom. Aha. Und dann fragen wir uns natürlich, Edom, was ist eigentlich mit dir los? Wer bist du eigentlich? Was bist du für ein Mensch? Warum sagt Gott über dich? Es ist kein Verstand in ihm. Und wisst ihr, wenn ich Gott sagen höre, es ist kein Verstand in ihm, dann werde ich hellhörig. Also, das habe ich auch schon gehört von meinem Vater. Hast du da mal nachgedacht, bevor du das gemacht hast? Ich habe das auch schon mal ab und zu meinen Kindern gesagt. Ich sage, da hat wohl der Verstand ausgesetzt, wo du das gemacht hast. Und plötzlich lese ich einen Vers, es ist kein Verstand in ihm. Aber wenn Gott das sagt, dann ist das ziemlich ernst. Und dann habe ich gefunden, und das ist eine zweite Stelle, vielleicht können wir die noch zusammen lesen, falls sie oder ihr oder du eine Bibel dabei habt. In Jesaja 49 findet man denselben Text und in Hesekiel findet man den Text nochmal. Und wenn man einen Text in der Bibel dreimal findet, dann sollte man schon irgendwie hellhörig werden. Und da steht in Jeremia 49, Vers 7 über Edom, ist keine Weisheit mehr in Teman? Ist den Verständigen der Rat entschwunden? Ist ihre Weisheit ausgeschüttet? Sind wir gescheit heute, 2017? Handeln wir verständig? Wisst ihr, was passiert ist diese Woche mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe? Dass man sich entschlossen hat, die zwei Geschlechter auf drei auszudehnen. Das bedeutet, und das konnte man nachlesen in Spiegel Online, dass hinter dieser Kampagne, die 5 Jahre dauerte, Unsummen Geld gekostet hat. Dieser Mann, der die Klage eingereicht hat, das ist ja nur die Strohpuppe. Aber zum Glück haben gleich die, die dahinter stehen, die Katze aus dem Sack gelassen. Und sie haben gesagt, naja, Freunde, das war der erste Schritt. Aber unser Ziel ist die Abschaffung der Geschlechter. Das ist unser Ziel, unser erklärtes Ziel. Und dass das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche, am Mittwoch, diese Entscheidung trifft, das ist sehr, sehr weitreichend. Warum? Weil immer dann, wenn wir Menschen etwas tun, was gegen die Bibel gerichtet ist, richten wir uns zugrunde. Das müssen wir einfach wissen. Und deswegen sagt der Prophet Obadja, es ist kein Verstand in ihm. Ihr habt nicht nachgedacht, was ihr gerade gemacht habt. Und wie ich darauf komme, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen, anhand dieses Buches Obadja. Obadja ist, der Name heißt Knecht des Herrn, das kürzeste Buch des Alten Testaments. Es ist eine Botschaft über Edom und diese Botschaft hat im Wesentlichen 2 oder 3 Botschaften. Die eine Botschaft ist, dass sein Hochmut gegeißelt wird von Gott. Das sehen wir auch in Jesaja 49 und in Hesekiel 35. Das zweite ist, dass von ihm gesagt wird, er ist ohne Verstand. Vers 7. Der Hochmut steht im Vers 3. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt. Und im Vers 15 steht, wie du getan hast, wird dir getan werden. Nichts, was wir tun, bleibt ohne Folgen. Und wenn wir Entscheidungen treffen von so einer Tragweite, dann sagt uns Gott, passt auf, es gibt ein Gesetz von Saat und Ernte. Das, was du jetzt tust, das wirst du irgendwann ernten. Und deswegen glaube ich, ich möchte vor allen Dingen die jungen Leute da hinten bitten, irgendwie hellwach zu werden. Nehmt sehr deutlich zur Kenntnis, was passiert in diesem Jahr oder in dieser Woche. Worum geht es? Edom bekommt eine Botschaft und Edom ist ein anderer Name für Esau. Und wir müssen einfach 5 Minuten über eine Familiengeschichte nachdenken und das ist die Familiengeschichte von Jakob und Esau. Gott benutzt eine Familie, um ein Prinzip deutlich zu machen. Und er macht das so plastisch und so bildlich, dass das jeder von uns versteht. Ein Ehepaar, die heißen Isaak und Rebekka, bekommen 2 Söhne. Die heißen Jakob und Esau, genau. Und Gott macht das extra so, dass er ihnen nur 2 Söhne gibt, weil er nämlich an diesen beiden Söhnen ein Prinzip deutlich machen will. Und dieses Prinzip können wir sehr gut verstehen, wenn wir 1. Mose 29 lesen. Ich lese diese Verse vor. 1. Mose 25, Vers 27. Und die Knaben wuchsen heran, und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes, Jakob aber war ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Und Esau kam vom Feld und war matt. Da sprach Esau zu Jakob: Lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Namen Edom. Und Jakob sprach: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach: Siehe, ich gehe hin zu sterben. Also auf Deutsch: Nach mir die Sintflut. Wozu mir das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach: Schwöre mir heute. Und er schwur ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jakob. Und Jakob gab Esau Brot, ein Gericht Linsen. Er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Und dann kann man in der Bibel mal nachlesen, wie geht denn das weiter mit Jakob und Esau? Und den Schlusspunkt, den setzt Gott im Neuen Testament. Und plötzlich findest du einen Vers in Hebräer 12, da steht in Vers 16, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Aha, Moment mal, Ungöttlicher. Was heißt denn Ungöttlicher im Lateinischen oder im Griechischen sogar? Das haben wir die Griechen hier. Also im Griechischen habe ich es mir rausgeschrieben, weil ich kein Griechisch kann. Das heißt Bebelos. Und da habe ich nachgeguckt. Ich hoffe, das stimmt. Das ist jemand, der nicht über eine Türschwelle geht, der eine Entscheidung nicht trifft. Und im Lateinischen würden wir sagen, zu ungöttlicher Atheist. Ja? Also ich lebe in der Uckermark und die Uckermark ist so atheistisch, wie ihr euch das in Augsburg nicht vorstellen könnt. Wenn jemand ein Kreuz sieht bei uns auf dem Reiherhals, dann sagt er was zu mir? Ah, Sie machen Indianerfreizeiten. Der erste Gedanke, wenn der Uckermärker ein Kreuz sieht, ist Winnetou und nicht Jesus. So atheistisch sind wir. Die Leute haben Gott vollkommen vergessen. Sie rechnen nicht mit ihm, sie glauben nicht an ihn und sie haben ihn auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ist natürlich auch cool. Man kann wieder von vorne anfangen und kann die ganzen Geschichten von Jesus wieder erzählen, weil sie ja noch gar nicht gehört haben. Das ist Esau. Esau steht für ein Prinzip und Jakob steht für ein Prinzip. Und das Prinzip lautet ganz einfach: Jakob sucht Gott, Esau verachtet Gott. Und Esau, und das ist das Interessante in der Bibel, er sagt etwas, was heute eigentlich der Uckermärker sagt und was in 20 Jahren jeder Augsburger sagt, weil ihr hinkt uns ja religiös nur ein bisschen hinterher. Der Esau sagt: Ich gehe hin, um zu sterben. Was mir denn da das Erstgeburtsrecht? Ich habe einen Hausmeister, das ist der Heiko, und für den beten wir, dass er sich bekehrt. Und er sagt immer zu mir: Klaus, in 10 Jahren, 20 Zentimeter unter der Grasnarbe, liege ich, ist alles vorbei, da ist Ruhe, finito. Ich gehe hin, um zu sterben. Lass mich doch in Ruhe, mit deinem Gott, brauche ich nicht. Und dann schlage ich nach und denke ich immer, ja, genau, der redet genau wie Esau. Der Esau sagt: Ich gehe hin, um zu sterben. Wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Und dann ist der Esau so ein Typ, Vers 34, du musst mal Leute beobachten beim Essen und beim Trinken in der Bibel. Da gibt es ganz interessante Parallelen. Zum Beispiel, als die Familie von Jakob sich weiterentwickelt, da haben die ihren Bruder Josef in die Grube geworfen. Kennt ihr die Geschichte? Und was haben die gemacht? Die haben sich oben am Rand alle hingesetzt und haben ihren Döner ausgepackt. Und der andere hat seine Wasserflasche rausgeholt. Und sie saßen da und aßen und tranken. Und die ganze Zeit hat der Josef unten gebrüllt und geschrien und gesagt: Hol mich doch hier raus. Liebe Freunde, wenn wir uns hinsetzen und fangen an zu essen und zu trinken, das kann schon mal gefährlich werden. Also ich habe nichts gegen eine gediegene Mahlzeit, das seht ihr ja. Aber wenn wir nichts anderes mehr im Sinn haben, als essen und trinken und einfach davongehen, dann sind wir ein cooles Abbild von Esau. Und Gott zeigt überall in der Bibel, dass du die Menschen nur in 2 Sorten einteilen kannst. Es gibt keine 3. Sorte. Entweder du verachtest Gott oder du glaubst an Gott. Das musst du einfach wissen. Und jetzt gebraucht Gott diese Botschaft von Obadja, um uns nochmal wach zu machen. Ich habe aufgeschrieben: Jakob denkt über das natürliche Leben hinaus. Für Esau endet alles mit dem Tod. Und obwohl der Jakob ein Schlitzohr war und obwohl er den Segen durch Betrug haben wollte, hat er doch etwas Gutes gehabt, der Jakob. Und das Gute war, er wollte ihn haben, ja? Also er wollte den Segen haben. Er hätte ja auch sagen können, Mensch, mit dem Segen, das ist mir sowas von Wurst. Das hat Esau gesagt. Und deswegen kann man an Esau und Jakob zwei Lebensprinzipien feststellen. Und das habe ich heute im Zug, also schade, dass ihr nicht dabei wart. Es war für mich so plastisch, da sitzen sich zwei Leute gegenüber und es prallen zwei Welten aufeinander. Er sagt, dann kommen Sie ja aus einer völlig anderen Denkrichtung. Ich sage, da gebe ich Ihnen recht. Ich komme aus einer völlig anderen Denkrichtung. Ich denke völlig anders als Sie. Aber Sie müssen wenigstens akzeptieren, dass es solche Menschen noch gibt. Ja, er sagte, Sie sind ja überhaupt nicht in der Mehrheit. Nee, da gebe ich gerne zu. Aber ich sage, Fakt ist mal, dass Ihre Ideen, die die Woche sich durchgesetzt haben, dass die neu sind. Also wir haben 2000 Jahre anders gedacht. Aber dass wir jetzt A, die Familie abschaffen, und dass wir die Geschlechter abschaffen, das ist doch revolutionär, oder? Haben Sie sich das gut überlegt? Wollen Sie das wirklich durchziehen? Mit aller Konsequenz? Also wer hier Christ ist, dem möchte ich sagen, wir sollten uns auf einige feurige Diskussionen einstellen. Wenn wir wirklich das sagen, was in der Bibel steht, und das weitergeben, dann kriegen wir Gegenwind in einer Form, wie wir den noch nie erlebt haben. Und der Gegenwind bedeutet nicht nur, dass man sagt, okay, dann glaub du mal dein Kram und ich glaube meinen Kram. Nein, es formiert sich ein richtiger Angriff gegen die Christen. Wir haben ein Buch herausgegeben über Schöpfungslehre und haben jetzt Stress mit dem humanistischen Dachverband in Berlin. Er akzeptiert es nicht, dass es Leute gibt, die an die Schöpfung glauben, sondern sie greifen uns an und sie sagen, wir werden dafür sorgen, dass ihr das Buch vom Markt nehmen müsst. Oh, ich sage, Moment. Und das ist eine neue Kategorie, ja. Bisher war es so, dass man über verschiedene Modelle nachdenken konnte. Man konnte sagen, okay, die Evolutionstheorie ist ein Modell, da braucht man Glauben für. Und dafür gibt es einige gute Gründe. Und dann gibt es ein Schöpfungsmodell, da braucht man auch Glauben für, gibt es auch einige gute Gründe. Wir können uns doch wenigstens darauf einigen, dass wir beide Modelle wenigstens erstmal stehen lassen. Also in der Schule werden sie sowieso nicht gelehrt. Aber nein, das geht den Humanisten schon zu weit. Sie sagen, das muss weg. So tolerant sind wir nicht, dass wir das akzeptieren, dass ihr uns einreden wollt, wir wären Geschöpfe. Und das war mir sehr interessant. Und nun bin ich überhaupt nicht so, auch wenn ich jetzt hier vielleicht so auftrete, so der Kampfeslustige, ja. Aber wenn ich merke, dass wir Dinge angreifen, die grundsätzlicher Art sind, dann müssen wir irgendwie hörbar werden. Also ich kann da nicht schweigen. Haben wir den Verstand verloren? Ich habe mal unten einen Satz hingesetzt, den lasse ich jetzt mal aus, weil ich sonst glaube, dass wir in dieser Stunde hier nicht durchkommen. Deswegen kommen wir vielleicht am Ende noch darauf zurück. Eine prophetische Botschaft kommt jetzt in den Propheten Obadja. Gott schickt Propheten, um uns auf Gefahren aufmerksam zu machen. Das sieht man an verschiedenen Gelegenheiten in der Bibel. Er schickt uns auch Menschen, um uns auf falsche Denkweisen hinzuweisen. Das war zum Beispiel bei David und Nathan so. David hat ja jemanden ermorden lassen, weil er unbedingt dessen Frau haben wollte. Und er hat überhaupt nicht gesehen, dass das falsch war. Und daran sieht man auch mal, dass wir in ein falsches Denken verstrickt sind, oft. Und dann schickt Gott einen Nathan, der war sehr weise, der erzählt ihm eine Geschichte, eine parallele Geschichte. David merkt das nicht. Und dann sagt der Nathan, na David, was denkst du denn, was man mit dem Mann tun sollte. Und dann sagte David, was hat er gesagt? Er ist der Mann des Todes. Und plötzlich sagt der Nathan, du bist der Mann. Das war eine Schocktherapie. Aber der David hat das sofort kapiert. Manchmal sind wir völlig falsch in unserem Denken. Und dann schickt uns Gott einen Propheten und sagt, Klaus, das ist falsch. Hast du schon mal in deinem Denken so einen Anfall gehabt, dass du denkst, du müsstest dich irgendwie rächen? Hast du schon mal erlebt, dass du ungerecht behandelt wurdest, vielleicht auch von Christen sogar? Das kann in dir brodeln eine ganze Zeit und dann überlegst du einen Plan und dann fährst du dahin und dann wirst du mit dem diskutieren, bis der in die Knie geht. Und irgendwann schickt Gott dir eine Bibelstelle und da steht, rächet euch nicht, Geliebte. Da bin ich aber nicht mit gemeint. Doch.
Und dann diskutierst du mit Gott, bis du irgendwann kapierst, es ist nicht gut, wenn ich mich räche.
Also wir sind ja als Christen auch nicht so eine Person mit einer weißen Weste. Ja. Das ist ja nur inzwischen auch schon, hat sich rumgesprochen. Sehr viele Fehler machen. Und manchmal auch Dinge nicht so gut verstanden haben. Aber hier kommt jetzt die Botschaft durch den Propheten Obadja, pass auf, wenn du so lebst, wie Esau gelebt hat, wenn du sagst, ich brauche Gott nicht, ich will mit Gott nichts zu tun haben und mein Horizont ist meine Beerdigung, dann sage ich dir, es ist kein Verstand in dir. Warum nicht? Weil du könntest mich erkennen, sagt Gott. Du hast die Schöpfung und du hast die Bibel. Beides für jeden zugänglich. Und in beiden offenbart sich Gott. Und Gott sagt in Römer 1, du wirst nicht von mir gerichtet, weil du die Ehe gebrochen hast oder weil du geklaut hast oder weil du Flüchtlinge hast absaufen lassen irgendwo im Mittelmeer. Nein, dafür werde ich dich nicht richten. Aber du wirst sehr überrascht sein, was ich gegen dich habe. Und das habe ich auch meinem Freund Heiko gesagt, der immer ankommt und sagt, Klaus, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin kein Sünder. Da ist er, Heiko, das ist ja die Frage, wer festlegt, was ein Sünder ist. Nach deiner Meinung und nach deinem Check der letzten 60 Jahre war dein Leben einfach mal tadellos. Mal Fußnote, Heiko, das glaube ich dir nicht. Aber mal deine Worte in allen Ehren. Aber Gott sagt in Römer 1, Vers 20, hast du mir einmal in deinen 60 Jahren gedankt? Hast du mir gedankt? Du bist mein Geschöpf. Und ich kann von dir Dank erwarten. Und du hast es nicht getan. Das ist überraschend für viele, ja? Deswegen richtest du mich? Bist du noch ganz gescheit? Ja, sagt Gott, du musst das schon verstehen, dass ich die Regeln festlege, wie wir beide zusammen leben. Und in Römer 1 steht, vielleicht können wir das mal zusammen lesen, dass ich von dir erwarten kann, dass du mir Dank bringst, weil sie Gott kennen, Römer 1, Vers 21, weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihre Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und liebe Freunde, die Zeit, in der wir leben, die gibt mir so sehr recht in dem, was Gott sagt. Wenn ein Mensch grundsätzlich sich von Gott abwendet, beginnt er verfinstert zu werden. Er tut Dinge, die wir heute mit dem Titel dieses Vortrags überschreiben. Wir haben den Verstand verloren. Und das ist eine Tragik. Und je mehr wir uns von Gott entfernen, und das tun wir im Moment auf 7 Meilenstiefeln, desto mehr tun wir Dinge, die so gegen den Verstand sind, dass wir eigentlich wach werden müssen. Und dass wir als Christen auch den Leuten sagen können, wollt ihr denn so weitermachen? Also ich musste mich heute noch sehr, zum Glück kam Augsburg und ich musste dann aussteigen und wir sind erst ab Nürnberg so richtig in Fahrt gekommen. Aber ich sage, Sie sind beide Soziologieprofessoren. Sie wissen genau, wie Menschen zusammenleben. Und Sie wissen, dass wenn zwei Frauen zusammenleben, sie sich sehr schlecht vermehren können. Wie soll denn zum Beispiel unsere Population aufrechterhalten werden? Nur über Samenbanken und künstliche Befruchtung? Wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, dass ein Kind einen Vater braucht? Dass unsere ungläubigen Kinder, Psychologen, dicke Bücher schreiben? Wo sind die Väter? Wir haben den Verstand verloren. Und die große Gefahr ist, dass wir als Christen uns daran gewöhnen und sagen, naja, komm, haben wir eben 3 Geschlechter. Es ist kein Verstand in ihm. Ich möchte jetzt mit euch ganz kurz über 4 Dinge reden, die ich beobachtet habe in unserer Gesellschaft, wo wir sehen anhand des Wortes Gottes, wie wir von Gottes Maßstäben abgewichen sind. Und das Erste, das ist etwas, was ihr vielleicht nicht erwartet hättet. Das ist Gier und Habsucht. Wen seht ihr auf dem Bild? Ist da jemand bekannt? Das ist Lewis Hamilton mit seinem neuen Privatjet. Ich habe jetzt nichts gegen Lewis Hamilton. Es ist noch ein ganz harmloses Beispiel. Aber wir erleben heute, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen in einer unglaublichen Aktionismus und einem unglaublichen Eifer Geld anhäufen. Die Woche, war das die Woche? Paradise Papers? Ist das nicht ekelerregend? Und da habe ich mal nachgeschaut, was sagt eigentlich die Bibel über Gier und Habsucht? Ja? Es gab mal eine große Elektronik-Unterhaltungskette, die hat mit Geiz ist geil geworben. Und das ist unsere Volkshaltung. Das ist das, wie wir leben. Das ist unser Ziel, dass wir mehr haben wollen. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich mehr haben will, bekommt ein anderer weniger. Das ist klar. Und in der Bibel steht, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Das ist oft schon mal für uns Christen auch eine Ohrfeige. Ja? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dich zu begnügen? Hast du schon mal gesagt, okay, das ist jetzt ein Level, jetzt höre ich auf? Gott sagt das. Wenn wir als Menschen erfolgreich leben wollen, dann müssen wir uns damit begnügen, was vorhanden ist. Punkt 2, das ist ein Vers aus 2. Timotheus 2, den umschiffen wir wie eine Tellermine. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Wir leben in Deutschland, ja? Was haben wir? Ein klein bisschen mehr, ja? Ein ganz kleines bisschen mehr. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe mehr als Nahrung und Bedeckung. Und Gott sagt, Klaus, warum hörst du nicht auf? Hör doch auf. Hat Gott recht? Will er mich ärgern? Nein, das will er nicht. Warum? Ein habgieriger Lebensstil schadet dem menschlichen Zusammenleben. Ich habe mich jetzt eine Woche lang mit dem Jemen befasst. Dieses Land ist 3 Flugstunden von uns weg. Und in diesem Land werden in diesem Winter mit hoher Wahrscheinlichkeit 400.000 Kinder verhungern. Und die umliegenden Staaten sagen alle, dagegen können wir nichts machen. Das geht einfach nicht. Warum? Wir brauchen dieses Land, weil wir führen in diesem Land gerade einen Stellvertreterkrieg. Saudi-Arabien, Iran, alle liefern die Waffen dorthin. Und damit die Kriege nicht in ihrem Land stattfinden, finden sie dort statt. Das ist kein Geheimnis. Aber jetzt will ich hier nicht so auf die Tränendrüsen drücken. Ich will nur damit sagen, diese Denkweise ist die Denkweise von Esau. Ich will alles und ich will es sofort. Das ist ein Satz, der kommt von Janis Joplin, eine vor 4 Jahren verstorbene Rocksängerin. Und das ist genau der Tenor, den du in jeder Gala-Zeitschrift lesen kannst. Oder im Zug heute habe ich gelesen, die Zeitschrift der Reichsbahn hieß früher, jetzt heißt Deutsche Bahn, ja. Genau. Und da wurde begeistert beschrieben, wie man jetzt im Winter wieder nach St. Moritz fahren kann, in ein berühmtes Hotel. Und da kriegt man schon Suiten ab 3.600 Euro pro Tag. Das ist doch ein Schnäppchen. Da kann man doch mal drauf hinsparen. Was interessieren mich die anderen? Habgier. Wir wissen ganz genau, dass durch Habgier Beziehungen zerstört werden. Und dann treffe ich vor 2 Jahren auf der Leipziger Buchmesse einen Star-Ökonomen. Und das war für mich eine Offenbarung. Der heißt Sedlacek. Schon mal gehört den Namen? Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Ökonomie von Gut und Böse. Er ist der Berater von Václav Havel gewesen. Er ist jetzt der Berater der größten tschechischen Bank. Und er wird weltweit rumgereicht. Und er sagt, hört auf mit der Gier. Naja, das sagen vielleicht manche, die genug haben. Und dann könnt ihr bei YouTube Sedlacek eingeben und er hat ein Interview gegeben dem Schweizer Fernsehen. Und dann hat diese Frau ihm auf den Nagel immer gedrückt, sagt, ja, wie meinen Sie das denn jetzt genau mit der Gier? Und er sagt auch zum Beispiel, wenn Betriebe so Ziele vorgeben, ja, ich weiß nicht, wer bei euch so in der Chefetage ist, immer, wir brauchen eine Steigerung, nächstes Jahr 7%, übernächstes Jahr 12%. Aber es gibt kein Jahr ohne Steigerung. Wir müssen Steigerung haben. Ja? Siemens wird nie sagen, wir machen nächstes Jahr einfach mal 10% runter, damit wir uns ein bisschen erholen. Ja? Es geht immer nach oben. Und Sedlacek sagt, das ist Unsinn. Das geht überhaupt nicht. Ja, und wie begründen Sie das? Ja, sagt er, es gibt so ganz alte Bücher. Zum Beispiel Genesis. Und ich dachte, was kommt denn jetzt? Haben Sie mal gelesen? Genesis 41, das ist die Geburtsstunde der Ökonomie. Da kommt ein Mann zum Pharao und er sagt ihm, passen Sie auf, ich zeige Ihnen einen Konjunkturzyklus. Sie werden 7 fette Jahre haben und Sie werden 7 magere Jahre haben. Ja, sagt er, das ist ein Konjunkturzyklus. Und dann sagt er ihm, in den 7 fetten Jahren legen Sie bitte 20% weg für die 7 mageren Jahre. Ja? Nicht alles investieren. Er sagt, Ökonomie ist manisch-depressiv. Wir haben eine manische Phase. Da denken wir, es geht immer so weiter. Und dann verdienen wir Geld und geben das aus und machen Investitionen, werden immer größer. Und dann kommt der Crash. Schau dir die Weltwirtschaft an. In den letzten 100 Jahren, der Crash kam immer. Der hatte immer unterschiedliche Namen, aber er kam immer. Und was mich umhaut, was mich wirklich umhaut, ist die Weisheit dieses Mannes, dass er sagt, wissen Sie, das habe ich in Genesis 41 gelernt. Wir müssen einfach lernen, was Gott über Ökonomie sagt, über Konjunkturzyklen und was wir machen sollen in den fetten Jahren. Verstehen Sie das? Und dann denke ich immer, wie kann denn so ein Mann, der da oben ist, den Mut haben, darüber zu reden, dass er seine Weisheit aus der Bibel hat? Er sagt, wir können nicht so weitermachen, okay? Und dann denke ich wieder als Christ, ich bin ein Glückspilz. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe die Wahrheit. Ich habe wirklich die Wahrheit. Und die Wahrheit lügt nicht. Und Gott sagt, wenn du habgierig bist, dann wirst du dich selbst vernichten. Es wird dir selbst zum Schaden sein. Ich habe am Ende geschrieben, wir propagieren Glück durch Gier statt Glück durch Teilen. Was ist denn nun die Antwort darauf? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Wir wollen nicht immer mehr, sondern wir geben einfach ab, oder? Jetzt denkt bitte nicht, ich komme vom anderen Stern. Wenn ihr erstmal anfangt, krampflösende Mittel zu nehmen in eure Hände, ihr lest die Bibel, ihr schaut auf den Herrn, ihr lernt, wie er gelebt hat, und dann guckst du auf dein Konto, guckst du in deine Garage, inzwischen brauchst du schon 3 Tore, alles reinpasst. Nee, ich will euch jetzt hier kein schlechtes Gewissen machen. Aber was ihr machen könnt, ist, wir fangen einfach an zu teilen. Wir geben einfach ab. Meine Frau hat ihr Leben geteilt für ihre Kinder. Sie hat in den 30 Jahren, wo sie sehr viel Geld hätte verdienen können, ihre Gesundheit, ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit ihren Kindern geschenkt. Und dann kommt ein Moment, wo deine Erbschleicher, so nenne ich liebevoll meine Kinder, wenn sie heiraten und sie verlassen das Haus, dann haben sie manchmal so Anfälle, so sentimentale, kurze Bewegungen. Und dann schreiben sie einen Brief. Und dann schreiben sie in dem Brief ein Dankeschön. Und ich bin an sich nicht so der Typ, der ständig Tränen vergießt. Aber als ich den Brief meiner Tochter las, den sie meiner Frau geschrieben hat, am Tag, bevor sie geheiratet hat, dann habe ich gewusst, dass meine Frau ganz viel dadurch bekommen hat, dass sie geteilt hat, oder? Das Glück hätte sie sich nie erkaufen können, nie. Wir sind dumm, wir haben den Verstand verloren, wenn wir denken, wir brauchen immer mehr, anstatt dass wir lernen zu teilen und abzugeben. Und wenn du Gott Dinge gibst, dann bekommst du sie auf eine Weise zurück, wie du es nie gedacht hättest. Und ich möchte nicht wissen, wie sehr dieses kranke Denken in den Köpfen der Christen eingezogen ist. Das ist ja noch die Tragik schlechthin. Wenn wir als Jakobe so leben wie Esau, versteht ihr? Dann läuft erst was schief. Aber eins ist klar, dass dieser Wahn, mit dem wir im Moment in Deutschland leben und in Europa leben, er wird nicht funktionieren. Da brauche ich kein besonders begnadeter Prophet zu sein. Punkt 2. Seit vielen Jahren werden wir mit dem Gender Mainstream befeuert. Gender will durch den Schöpfer vorgegebene Muster die Geschlechtlichkeit aufheben. Gender ist ausschließlich politisch und ideologisch gewollt. Für Gender gibt es keinerlei wissenschaftliche Indikationen. Es ist vielmehr eine weltanschauliche Auseinandersetzung. Und der Ursprung ist einfach der, dass man eine antigöttliche Doktrin hat, keine von außen kommenden Determinierungen zuzulassen. Damit meine ich Folgendes, dass der Mensch sagt, an sich bin ich ja frei. Und die Freiheit, die wir ständig ausrufen, die ist unser Gott. Und die Freiheit lasse ich mir nicht nehmen. Jetzt gibt es noch eine kleine Sache in unserem Leben, die vorgegeben ist, ärgerlicherweise. Das ist mein Geschlecht. Und das kann nicht sein. Das werden wir abschaffen. Es gibt noch ein paar, die noch lachen, aber ich weiß, dass du lachst und du hast allen Grund dazu. Aber das Lachen wird uns eben vergehen, wenn wir inzwischen wissen, dass wir in Deutschland 9 Lehrstühle für Gender an den Universitäten eingerichtet haben. Und es wird brachial durchgezogen. Leipzig fing damit an, dass die Uni gesagt hat, wir dürfen nicht mehr Professor und Professorinnen sagen, sondern wir sagen, sie müssen Professorinnen heißen, auch die Professoren. Aber sie haben zu kurz gedacht, denn Gender will ja viel mehr. Vielleicht kann ich das mal noch in der nächsten Folie zeigen. Also erstmal, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid, am 8.11. hat das BVG in Karlsruhe ein drittes Geschlecht für das Geburtenregister festgelegt. Das muss bis Ende 2018 umgesetzt werden. Ich möchte jetzt nicht so viel über die Hintergründe sagen, da könnt ihr euch selbst informieren, aber ich sage euch, es ist ein Quantensprung. Gott hat Geschlechtlichkeit vorgegeben. Wir lesen in 1. Mose 2, dass Gott den Menschen geschaffen hat, männlich und weiblich. Und dass ein Mensch geboren wird, dem ein Chromosom fehlt, das gibt es schon seit 2000 Jahren. Und wir haben seit 2000 Jahren keinen Grund gesehen, dafür ein drittes Geschlecht festzulegen, sondern er besitzt eine Krankheit und er kann therapiert werden. 2013 stellt die Uni Leipzig, also das sind alles keine Witze, das ist auch nicht Realsatire, sondern das ist Realität. Also Professoren werden Professorinnen genannt, aber 2016 verlässt die Uni Berlin die bipolare Geschlechtlichkeit und empfiehlt, den Bäcker als Bäcker oder Bäcker X anzureden. Das heißt, sie haben gesagt, Geschlechtlichkeit ist nicht 2 oder 3, sondern wir müssen eine Matrix erfinden. Und inzwischen sind die Gender-Lehrstühle daran, eine Matrix festzulegen, wo wir 400 verschiedene Geschlechtlichkeiten festlegen können. Jetzt komme ich natürlich aus einem sehr behüteten christlichen Elternhaus und beschäftige mich seit 10 Jahren mit dem, was in unserem Staat passiert. Man könnte auch einfach sagen, Freund, komm, lass das doch. Es ist einfach Idiotie. Ja? Ja, normalerweise muss ich mich damit auch nicht befassen. Aber unsere junge Garde, die Schule besucht, die wird demnächst vor 3 Türen stehen, wenn sie aufs Klo gehen wollen. Und sie müssen sich entscheiden, wo sie reingehen wollen. Das wird auch nicht das große Problem für sie sein. Aber sie werden auf Schritt und Tritt mit Dingen konfrontiert, die falsch sind. Und wenn sie 20 Jahre lang das Falsche hören, sagen sie, im 21. Jahr ist es richtig. Und deswegen ist es gut, dass wir uns immer noch mal daran erinnern, was normal ist. Was glaubt ein Jakob und was glaubt ein Esau, der den Verstand verloren hat. Und wo Gott hunderte Jahre später zu ihm sagt, Edom, Obadja, Vorsicht, es ist kein Verstand in ihm. Man könnte darüber lachen, das habe ich schon gesagt, aber die Bibel sagt, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Und für Irrwahn steht im Griechischen Plane, das ist ein Ausdruck bewusster, selbstgewählter Verirrung. Das ist jetzt nicht so, wie wenn ich, ist jetzt ein blödes Beispiel. Ja, wenn ich mich im Dunkeln irre und nehme die falsche Abfahrt, eine zu spät, eine zu früh, okay, drehe ich um, fahre wieder zurück. Ich habe es nicht besser gewusst. Hier meint Gott aber, dass man etwas macht, von dem man genau weiß, dass es falsch ist. Und trotzdem wähle ich diesen Weg. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Und das nennt Gott Irrwahn. Der Mensch weiß, dass es 2 Geschlechter gibt. Und er sagt, nein, wir machen 400. Und das setzen wir durch. Und da hätte man vor 20 Jahren gesagt, okay, sind ein paar arme Irre, die das wollen, aber die Masse, die wird schon noch wach werden. Nein, die Masse läuft mit. Die Masse läuft immer mit. Und die werden immer sagen, das war doch schon immer so. Kennt ihr die Geschichte des Kaisers Neue Kleider? Ja, es gibt schon interessante Geschichten von früher. Ja, das haben wir alle nicht gemerkt, dass er keine Kleider anhat. Der nächste Punkt ist die klassische Ehe. Ich weiß nicht, wann es war, aber in diesem Jahr wurde jedenfalls die Ehe in der bestehenden Form abgeschafft. Und vielleicht ist dieser Schritt noch viel gravierender als die Abschaffung der Geschlechtlichkeit. Wenn wir die Geschlechtlichkeit verneinen, dann schaden wir uns im Wesentlichen selbst. Das sagt Gott übrigens auch in Römer 1. Wenn wir in unserer Sexualität und auch in unserer Geschlechtlichkeit zu einer falschen Ausübung kommen, dann schaden wir uns selbst. Und das ist heute gemeinhin bekannt, wie das passiert, dass wir uns selbst schaden und uns Krankheiten zuziehen, die uns töten. Aber in der Ehe ist es noch viel tragischer. Eine Beziehung geht kaputt und sollte Gott auf irgendeine Weise doch noch Kinder schenken, leiden diese Kinder wie die Hunde. Noch ist unklar, was das wirklich bedeutet, wo die Grenzen sind und ob es überhaupt Grenzen gibt. Also Ehe für alle bedeutet ja nicht nur, dass zwei Männer oder zwei Frauen heiraten. Es bedeutet auch, dass ein Mann mehrere Frauen heiratet, eine Frau mehrere Männer heiratet. Eine solche Frau habe ich neulich im Gespräch gehabt. Sie sagte, sie ist polyamor. Musste ich erstmal ganz schnell googeln und wusste dann hinterher, dass sie im Moment mit drei Männern in einer festen Beziehung lebt. Aber es kann auch bedeuten, dass es Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern sind, zwischen Erwachsenen und Tieren. Wo ist die Grenze? Gibt es eine Grenze? Ich habe heute bei diesem alten Ehepaar, was mir so leid getan hat, gemerkt, dass ihre selbstbeschworene Freiheit wirklich ihr Gott ist. Lassen Sie doch einfach zwei Frauen zusammenleben. Wieso wollen Sie das verbieten? Wo nehmen Sie sich das Recht her? Ich habe gesagt, es ist wieder natürlich. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Und Gott hat mir als Mann eine Frau gegeben. Und soll ich Ihnen jetzt mal eine halbe Stunde von dem Glück meiner Ehe erzählen? Soll ich Ihnen das wirklich erzählen? Uns können Sie viel erzählen. Ja, ich sage, würde ich auch gerne. Eins ist klar, es ist in der Geschichte eines christlich geprägten Europa der gravierendste Angriff auf eine bisher nie angetastete Schöpfungsordnung. Und ich habe mir die Mühe gemacht, ich bin mal so ein bisschen in der Geschichte zurückgegangen. Die Leute haben ja vieles erfunden, wo sie sich irgendwie von Gott lossagen wollten. Zum Beispiel die Zeit der Aufklärung. Aber das waren ja mehr so geistige Strömungen, ja, der freie Wille und der, was hat der Kant gesagt, mit dem Verstand, na? Also er hat jedenfalls den Verstand auf das Podest gehoben. Für ihn war das Verstand, der Verstand, das Maß aller Dinge. Und da hätte man auch sagen können, okay, das sind ja alles so Theoretisierereien, da kann man ja mal drüber reden. Aber wenn einer kommt und sagt, Freunde, die Ehe als ultimative Lebensform, wie wir unsere soziale Struktur organisieren, das schaffen wir jetzt ab. Das ist sehr gravierend, das ist sehr gravierend. Wo sind die Grenzen? Ich habe mal nach einem alten Bild gekramt. Ich lebe mit meiner Frau zusammen, das ist vor 2 Jahren entstanden, das Bild. Unsere Tochter heiratete. Und eigentlich müsste man jetzt so ein Bild immer bei sich führen, so als total rückschrittlicher, der also ich habe zum Beispiel erlebt, dass Leute unsere Gemeinde besucht haben zu Anfang und ich habe mich dann gefreut und habe ihnen gesagt, wollten Sie die Botschaft hören? Nein, nein, wir wollten nur mal eine Frau sehen, die 6 Kinder gekriegt hat. Nein, ich sage, sind wir hier beim Fleischbeschauer, aber Sie können sie sich angucken, da sitzt sie. Und dann sind sie zu meiner Frau gestürzt und gesagt, und sind die alle von einem Mann? Also man muss sich schon einiges angewöhnen, aber man ist dann auch irgendwie abgebrüht und dann kann man freudig zustimmen. Man kommt sich vor wie im Zoo. Es ist so ungewöhnlich. Aber diese Frauen, sie haben nicht gelacht. Überhaupt nicht gelacht. Eine Frau kam hinterher an und sagte, wissen Sie, Frau Günschel, wenn ich Sie so sehe hier, Sie haben den Himmel auf Erden. Wörtlich. Sagt meine Frau, wieso? Ja, sagt sie, ich habe 3 Beziehungen hinter mir und die 4. die habe ich einfach nur, damit ich nicht alleine zu Hause sitze. Aber ich bin eigentlich nur gescheitert. Ich bin von einer Beziehung in die andere geschlittert und bin gescheitert. Und dann haben wir der Frau gesagt, besuchen Sie uns doch mal zu Hause. Und dann kam sie an, brachte Blumen mit und Moncherie und alles, was man so braucht abends. Und dann sagt meine Frau, haben Sie nicht Ihren Mann mitgebracht? Und dann sagt sie, ach, wissen Sie, meinen Mann, den habe ich zu meinem Ex-Mann geschickt, die spielen immer Doppelkopf zusammen. Und da wurde uns erstmal klar, was für eine Armut.
Und wir als Christen, wir genießen so ein reiches Glück. Und dann kommt der andere und sagt mir, das werden wir jetzt ändern. Nach dem Motto, wenn wir schon unglücklich sind, dann wenigstens alle. Wir haben den Verstand verloren. Es liegt in folgender Aussage begründet, der Reichtum der Ehe von Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Das hat Gott im 2. Kapitel der Bibel gesagt. Das ist der Punkt. Das ist die Ordnung. Die lässt keinen Spielraum zu, aber sie ist eben auch ein Rezept für Glück. Glück, was die Leute suchen. Beständiges Glück. Ein Schulkollege sagte mal zu meinem Sohn in der Schule, wo es Weihnachtsgeschenke gibt, was wünschst du dir? Und dann hat er gesagt, du, ich wünsche mir einen Vater, der ein Vierteljahr bleibt. Bescheidene Wünsche, ja? Ich wünsche mir einen Vater, der ein Vierteljahr bleibt. Gott gibt Ordnungen vor, seine Ordnungen sind gut. Eine Verletzung derselben führt immer zu Verlust und Schmerz. Das Glück liegt in einer verbindlichen Beziehung, die allein durch den Tod beendet wird. Ich brauche mir, und ich bin wirklich nicht einfach in unserer Ehe, und trotzdem brauche ich mir nie Gedanken machen, dass meine Frau eines Tages mir die Tür zuhaut und sagt, ich habe die Schnauze jetzt voll. Ich werde schon noch was finden. Sie wird bestimmt was finden. Aber sie geht nicht. Und meine Frau weiß von mir, ich gehe auch nicht. Und wisst ihr, also viele von euch sind ja auch verheiratet, was wir als Christen haben, wenn wir unsere Ehe mal wirklich unter göttlichen Gesichtspunkten sehen, was das für ein Glück ist, dass man in einer Beziehung lebt, wo der andere weiß, wir bleiben zusammen, bis wir sterben. Und nichts anderes. Ich weiß, es gibt viele gescheiterte christliche Ehen. Amen. Dessen bin ich mir wohl bewusst. Aber lasst uns jetzt mal über das reden, was wirklich gut ist und was wir auch noch erleben. Dass ein tiefes Glück genau darin liegt, dass man die Ordnungen des Schöpfers beachtet und sie nicht als Drangsaliererei versteht oder als etwas, wo er uns schon wieder ärgern will. Kinder können nach meiner Überzeugung nur durch Vater und Mutter umfassend erzogen werden. Ein Fortbestand der Menschheit ist nur durch ein Fleischsein von Mann und Frau möglich. Jedenfalls ist das der optimale Weg. Lasst mich zum letzten Punkt kommen. Der schmerzhafteste Irrwahn. Ein Thema, was mich seit vielen Jahren beschäftigt und mich nicht loslässt. Kinder wachsen in ihrer ersten Lebensphase besonders behütet und unbeschwert auf in der Gebärmutter. Das ist ein Kind in einem Alter von 10 Wochen. Und trotzdem töten wir in Deutschland 2014 99.715 Kinder im Mutterleib. Die Dunkelziffer dürfte um ein Mehrfaches höher liegen. Die Abtreibung ist ein ethischer Indikator dafür, dass der Mensch unter das Niveau eines Tieres gesunken ist. Abtreibung ist ein Angriff auf das Leben, das Gott gegeben hat. Ist das nicht schrecklich? Haben wir den Verstand verloren? Ja, wir haben ihn verloren. Wir leben in einem reichen Land. Wahrscheinlich sind wir eines der reichsten Länder der Erde. Und auch letzte Woche lese ich in den Nachrichten ein Gesetz, was in Holland vorbereitet wird, dass Eltern, die nicht bereit sind, ein mongoloides Kind abzutreiben, mit einer Geldstrafe belegt werden. Sie werden dafür bestraft, dass das Kind zur Welt kommt, und das Kind macht ja viel Arbeit, das kostet dem Staat ja Geld, und dafür werden die Eltern eine Strafe bezahlen. Okay? Ein Zitat. Mutter Teresa, ich bin nicht ihr Botschafter, überhaupt nicht, aber sie hat einmal 1979 den Friedensnobelpreis bekommen. Und als sie in Oslo ihre Rede hält, sagt sie Folgendes. Ich habe eine Überzeugung, die ich Ihnen allen mitteilen möchte. Der größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind in ihrem eigenen Schoß ermorden kann, was für ein schlimmeres Verbrechen gibt es dann noch,
als wenn wir uns gegenseitig umbringen. Sogar in der Heiligen Schrift steht, selbst wenn die Mutter ihr Kind vergessen könnte, ich vergesse es nicht. Aber heute werden Millionen ungeborener Kinder getötet und wir sagen nichts. In den Zeitungen lesen wir dieses und jenes, aber niemand spricht von den Millionen von Kleinen, die empfangen wurden mit der gleichen Liebe wie Sie und ich, mit dem Leben Gottes. Und wir sagen nichts, wir sind stumm. Für mich sind die Nationen, die Abtreibung legalisiert haben, die ärmsten Länder. Sie fürchten die Kleinen. Sie fürchten das ungeborene Kind. Und das Kind muss sterben, weil sie dies eine Kind nicht mehr haben möchten. Nicht ein Kind mehr. Und das Kind muss sterben. Und ich bitte Sie hier im Namen der Kleinen, rettet das ungeborene Kind. Erkennt die Gegenwart Jesu in ihm. Solch eine Rede wäre heute wohl kaum noch möglich. Ich hoffe, das ist nicht euer Problem. Wenn doch, gibt es selbst für eine ausgeführte Abtreibung Vergebung. So bitter und so schmerzhaft das ist. Aber lasst uns doch in unserer Umgebung Leuchtfeuer für das Leben sein. Leuchtfeuer für Familie. Leuchtfeuer für unterschiedlich gelebte Geschlechtlichkeit. Leuchtfeuer auch für die Ehe. Vor 8 Wochen kriege ich meine Tageszeitung in die Hand. Da ist eine ganze Seite einem polnischen Abtreibungsarzt gewidmet, der nach Deutschland gezogen ist. Wir wohnen ja direkt in der Nähe der polnischen Grenze. Er wurde als Held gefeiert. Er kommt nach Deutschland. Juhu! Und die armen polnischen Frauen, die in Polen nicht abtreiben können, können jetzt alle in die Uckermark kommen. Und da war unten das Slogan: Kommen Sie in die Uckermark zum Schwimmen, zum Baden, zum Radfahren und zum Abtreiben. Toll, ne? Wir sind so ein Naherholungsgebiet für Polen. Und an diesem Abend konnte ich nicht einschlafen. Das kommt bei mir nicht oft vor. Und dann bin ich an meinen Computer und habe der Zeitung einen Leserbrief geschrieben. Ich habe ihnen geschrieben, dass jede Abtreibung immer noch ein Tatbestand einer Straftat nach deutschem Recht und dass die deutsche Rechtsprechung sich einfach nur dafür entschlossen hat, genau diese Straftat nicht zu verfolgen. Und dann habe ich einige nette Sätze geschrieben über Kinder und dass das eine Riesensauerei ist, was da passiert und dass ich nicht verstehen kann, dass sie diesen Mann in der Zeitung vorstellen. Dann konnte ich besser schlafen. Und dann bin ich am nächsten Tag tanken gefahren, das mache ich schon mal, wenn mein Tank leer ist. Und plötzlich treffe ich meinen Nachbar an der Tankstelle. Und er kommt beim Bezahlen rausgestürzt. Klaus, was hast du denn da wieder geschrieben? Dein Brief ist in der Zeitung. Ja, ich habe einen Schreck gekriegt. Ich dachte am nächsten Tag, so schnell geht es doch eigentlich nicht. Und dann hat die Zeitung den gesamten Brief unkommentiert abgedruckt. Da habe ich mich gefreut. Habe ich gedacht, Mensch, wir müssen viel mehr Briefe schreiben. Also ich bin nicht so ein Revoluzer, ja, das bin ich wirklich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwelche Blockaden aufbauen müssen, das meine ich nicht. Aber es kann ja mal sein, dass du in eine Situation kommst, wo du laut und deutlich sagen solltest, nein, das ist falsch. Freunde, und wenn ihr das tut, dann werdet ihr scheitern. Und wir werden als Volk natürlich scheitern, weil wir die Ehe aufgeben. Weil wir noch so wahnsinnig sind und die Geschlechtlichkeit aufgeben. Und weil wir Kinder da ermorden, wo sie am sichersten untergebracht sein müssen. Denken wir falsch? Ja. Wenn wir Gott aus unserem Denken verbannen, dann denken wir falsch. Wenn wir Gottes ewig gültige Ordnungen ignorieren. Ja, wenn wir kleine Menschen wie Esau meinen, alles und sofort bekommen zu können. Lassen wir uns durch die Bibel in unserem falschen Denken korrigieren und kehren wir um zu Gott. Jetzt ist immer die Frage, ich kenne auch einen Bruder, einen alten Bruder, der hat schon mal Vorträge gehalten. Und wenn der fertig war, dann stellte der sich immer an die Tür und da musste man an ihm vorbei. Das war immer unangenehm. Und der sagte dann schon mal zu mir, Klaus, was machst du jetzt? Du hast doch eine Botschaft gehört. Was machst du denn jetzt damit? Wie reagierst du denn darauf? Hätte ich mir immer so eine zweite Tür gewünscht. Ja? Muss man denn immer gleich sagen, was man macht oder was man nicht macht? Also ich werde mich da nicht heute hinstellen, aber deswegen kommt noch die Keule von mir auf die Art und Weise. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir haben Chancen, aktive Mission zu leben. Ich habe jetzt ganz viele Traktate bei euch gesehen. Ich glaube nach wie vor, dass Menschen durch Traktate zum Glauben kommen. Aber ich glaube manchmal, dass wir wirksamer unser Christsein leben könnten, wenn wir freundlich und ehrlich und überzeugend von unserem Glauben auch reden. Und das, was im Moment läuft in der Gesellschaft, das können wir ja nicht unkommentiert lassen. Das erste ist die Frage, die ich mir stellen darf, welchen Platz hat Habsucht in meinem Leben? Muss Gott mir noch krampflösende Mittel geben, dass ich die Hände öffnen? Ich möchte dir sehr empfehlen, das Glück zu genießen, zu geben. Also wahrscheinlich habt ihr es alle schon erlebt, aber wenn ihr Dinge verschenkt, um anderen eine Freude zu machen, kriegt ihr sehr oft eine Resonanz. Und dann freut ihr euch nochmal. Also ihr freut euch schon, wenn ihr was weggebt, dann freut sich der andere und meldet sich bei euch, dann freut ihr euch wieder. Und das ist dann so ein Kreislauf, dass du am Ende jede Ecke untersuchst, wo liegt noch ein Cent, was könnte ich noch weggeben, ja? Das ist dann so eine richtige Manie, die sich da entwickelt. Das zweite ist, stehe ich zu meiner Rolle als Mann oder Frau? Sind wir Geschlechterbotschafter? Also ich weiß, dass wir im christlichen Bereich mit unserem Mannsein schon mal ein Problem haben. Es gibt jetzt immer mehr Männertage. Und dummerweise haben die sich so mich immer öfters ausgesucht als Referenten. Also ich kann wahrscheinlich nächstes Jahr auf 10 Männertage fahren. Also wir merken schon, dass wir mal über Dinge reden müssen, dass wir vielleicht Defizite haben, dass wir da Charaktereigenschaften entwickeln müssen oder vielleicht auch mal eine andere Sicht auf unsere Rolle als Mann entwickeln müssen. Das kann ja alles sein. Aber habe ich überhaupt den Willen und den Ansporn, die Bibel zu nehmen und mal nachzulesen? Wie stellt sich Gott denn eigentlich einen Mann vor? Ist das so ein Befehlebrüller oder so ein Haupt nach dem Motto, er haut auf den Tisch? Oder ist ein Mann jemand, der sich opfert für andere, so wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat? Das dritte ist unsere Ehe ein Schlachtfeld oder ein fruchtbarer Acker, dessen Ertrag für viele reicht? Ich glaube, dass heute gelebte Ehe und gelebte Familie, indem wir unsere Türen öffnen und viele Leute zu uns einladen, eine Riesenmöglichkeit von dem ist, dass wir den Leuten sagen, was wir erleben, auch in unserer Beziehung. Also wir haben natürlich auch Probleme, keine Frage. Wir streiten uns, kein Geheimnis. Wie gehen wir damit um? Wie können wir das lösen? Und dann kannst du den Leuten sagen, wir praktizieren zum Beispiel in unserer ehelichen Beziehung Vergebung. Da sagt der andere, Vergebung? Was ist das? Vergeben ja. Wie geht's weiter? Vergessen nie. Und dann ist das Gesicht zur Faust geballt. Ja? Nein, ich sage, so ein Vergeben ist nicht gemeint. Ich kann vergeben, weil ich was erlebt habe in meinem Leben. Das war so unglaublich. Ich hatte mal eine Riesenschuld. Die war so riesig. Ach, waren Sie bei der Bausparkasse? Nee, ich sag noch woanders. Und dann kommt einer und vergibt mir die ganze Schuld. Das muss ja cool sein. Ja, ich sag, das war unglaublich. Es war am Kreuz. Ah, welcher Kreuzung? Nein, ich sag, am Kreuz. Bis die Leute das so geschnallt haben, dass ich eine Schuld habe als Mensch. Und dann kommt jemand und sagt, Klaus, für dich sterbe ich. Wenn ich alleine ein Sünder gewesen wäre auf der Erde, wäre Jesus Christus für mich gestorben. Das steht in Galater 2, Vers 20. Er hat mich geliebt und hat sich selbst für mich hingegeben. Und wenn du das erlebt hast, dass einer für dich stirbt, dann kannst du anderen vergeben. Dann kannst du deiner Frau vergeben, kannst deinen Kindern vergeben, deinen Eltern vergeben, deinen Brüdern vergeben, in der Gemeinde. Kein Problem. Das vierte, genießen Kinder, Geborene und Ungeborene in unserem Denken und Handeln eine besondere Wertschätzung. Ich glaube, wir fallen langsam wieder auf in unserer Zeit, in der wir leben, wenn wir Kindern eine besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen. Und ich sage euch, wir arbeiten seit 30 Jahren mit Kindern zusammen. Wir machen Kinderfreizeit. Die glücklichsten Momente in meinem Leben habe ich mit Kindern erlebt. Kinder sind einfach ein Geschenk, ob das eigene Kinder sind oder Kinder, die uns anvertraut werden. Ich weiß, Kinder sind dreckig, Kinder stinken, Kinder machen Arbeit. Das ist alles richtig. Aber Kinder haben in dem Denken meines Herrn einen besonderen Platz. Und das müssen wir auch praktizieren. die Schwachen, die, die sich nicht wehren können, die brauchen meine Stimme. Und vielleicht können wir das ein bisschen mehr leben. Ich komme schon mal in Gemeinden, da quäken schon mal hinten Kinder und dann sind so ein paar Alte, so wie ich, die sagen dann, ja, können die nicht mal da hinten hingehen, dann stört doch irgendwie. Und dann sage ich denen schon mal, wisst ihr was, ihr könnt euch aussuchen, entweder die Hörgeräte quietschen bei euch oder die Kinder quieken. Mir ist es lieber, wenn die Kinder quieken. Nichts gegen Hörgeräte, Manfred, hast du eins? Nee. Nein, also ich werde auch mal alt, ich kriege auch ein quietschendes Hörgerät. Lasst uns viel Erbarmen füreinander haben, aber lasst uns besonderes Erbarmen für Kinder haben. Und ich kann nicht verstehen, dass wir heute, das war mein letztes Gesprächsthema heute im Zug, wir haben eine Theorie entwickelt, das waren ungläubige Leute, die heißt Bindungstheorie. Man hat inzwischen nachgewiesen, dass wenn man ein Kind in den ersten 3 Jahren dauerhaft von seiner Mutter entfernt, es in seinem Leben Probleme hat. Mal grundsätzlich gesagt, ich könnte das jetzt ausweiten, weil meine Tochter darüber eine Bachelorarbeit geschrieben hat und ich habe wieder mal gelesen. Und das Interessante ist, dass sie in ihrer Uni niemand gefunden hat, der sie betreuen wollte, weil die Leute gemerkt haben, das geht ja in eine Richtung, das hat ja fatale Folgen. Also wenn das wahr ist, was die Leute untersucht haben, dann ist jede Kinderkrippe, die ein Kind aufnimmt unter 3 Jahren, ein Verbrechen an dem Kind. Und wir wissen heute, das ist es auch. Kinder gehören nicht in Kinderverwahranstalten. Kinder gehören in eine Familie. Oder? Wer wagt es zu protestieren? Natürlich keiner. Wir kommen zurück auf Obadja. Und diesen Vers möchte ich gerne schließen. Der 3. Vers, den ich euch gesagt habe, das war der Vers 15. Der Tag des Herrn ist nahe über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf dein Haupt zurückkehren. Was für eine bittere Ernte werden wir einfahren als Land, wenn wir so weiterleben. Und was für eine Riesenchance haben wir als Christen, die wir jetzt so völlig anders leben, noch Zeugen dafür zu sein, was Gott in seinem Wort gesagt hat und was wirklich die Wahrheit ist.